Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Auf Messers Schneide mit mir, Julia Riemenschneider. Und zu Besuch in Frankfurt ist heute mein Bruder.
Hallo, ich bin's, der Felix.
Genau. Wie die letzten 43 Folgen gibt's uns heute in der Folge 44 auch wieder im Doppelpack. Bin schon ganz aufgeregt, weil wir wieder einiges bei uns auf dem Pad haben und ja, dazu werden wir euch gleich mehr erzählen. Wir sind beide Ärzte mit ganz viel Spaß an der Arbeit, aber auch heute haben wir wieder einiges, über das wir reden müssen.
Das ist korrekt, liebe Julia. Und dann fangen wir doch direkt mal an mit unserem allseits beliebten Newsblog. Und zwar ging diese Woche, beziehungsweise in der vergangenen Woche, ein neues System an den Start, was wir alle, oder auf das denke ich mal einige auch schon gewartet haben über die letzten Jahre, und zwar die EPA für alle, die elektronische Patientenakte. Und zwar steht die nun seit dem 15. Januar, wir nehmen ja sozusagen in der Zukunft auf, allen gesetzlich Versicherten zur Verfügung. Sie soll halt den Austausch und die Nutzung von Gesundheitsdaten vorantreiben und die Versorgung gezielt unterstützen. Das heißt, im Endeffekt über das Digitalgesetz, über das wir auch in unserer Folge über die Pläne von Karl Lauterbach mal berichtet hatten, da wurde besprochen, dass ja auf unserer guten alten Gesundheitskarte, in Klammern zumindest für die gesetzlich Versicherten, so ist, dass dort dann Medikationslisten, Entlassungsbriefe und Befunde gespeichert werden können, die dann andere ärztliche KollegInnen abrufen können und dann auch nutzen können. Das geht jetzt, wie gesagt, an den Start. Und wir sind da natürlich mittendrin statt nur live dabei und wollen uns auch mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und da haben wir einen Aufruf an euch. Und zwar, wenn ihr schon mit der elektronischen Patientenakte arbeitet oder es vorhaben solltet, dann schreibt uns doch gerne mal an die allseits bekannte E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast@gmail.com und berichtet von euren Erfahrungen. Wir wollen da nämlich ein bisschen euch mit einbeziehen und wir haben auch schon unseren Assassinen in der Hausarztpraxis drauf angesetzt, der da auch mal fleißig zu Informationen sammeln wird. Und damit gebe ich zu dir, Julia.
Vielen Dank, Felix. Dann, wir hatten es ja eigentlich in der letzten Folge schon angeteasert und wir wollten ja auch mal ein bisschen mitmischen und uns einen Streik näher angucken. Es war ja eigentlich für letzte Woche der große Ärztestreik der kommunalen Krankenhäuser angekündigt mit Kundgebungen in Stuttgart und München. Wir hatten uns tatsächlich auch Urlaub genommen, oder ich hatte mir zumindest extra Urlaub dafür genommen, und dann ist er tatsächlich einen Tag vorher abgesagt worden. Und ja. Der Grund dafür war, dass sich dann tatsächlich die VKA doch auf Tarifverhandlungen eingelassen hat mit dem Marburger Bund. Und es tatsächlich auch schon ein ziemlich konkretes Angebot gab, was zum Beispiel auch die Gehaltssteigerung von 8% statt 8,5%, was ja eigentlich mal gefordert war, erbracht hat. Es sollte auch Verbesserungen im Schichtdienst geben, wobei, ich glaube, das ist noch ein bisschen kritisch auch, inwiefern das dann tatsächlich die Forderung spiegelt. Und jetzt geht es erstmal in die Urabstimmung für alle, die davon betroffen sind. Also solltet ihr an einem VKA-Haus tätig sein, werdet ihr jetzt in ziemlich naher Zukunft wahrscheinlich vom Marburger Bund dann eben zu dieser Urabstimmung aufgerufen werden, die ab dem 21. Januar beginnt. Ihr dürft entscheiden, werden die Forderungen angenommen oder nicht, und ansonsten wird vielleicht doch nochmal gestreikt.
Ja, wir wären dabei. Wir haben noch Urlaubstage übrig.
Gott sei Dank ist das neue Jahr wieder da.
Ich habe mir schon so tolle Sachen überlegt. Bollerwagen, die Soundbox wollte ich mitnehmen, Streikplakate, da wurden schon Slogans geschrieben und dann sowas. Verdammt.
Verdammte Axt.
Naja. Man hört es schon. Draußen ist es immer noch sehr kalt und man kann es auch an meinem Husten hören. Die Grippewelle hat begonnen, liebe Julia. Das hat auch die Tagesschau getitelt, nämlich am 17.01. Und zwar, kannst du vielleicht gleich auch zu was zu sagen, haben ganz viele Krankenhäuser nämlich auch gemeldet, dass die Influenza, also Patienten, die an Influenza erkrankt sind, dass da die Zahlen ganz doll steigen und da viele Menschen auch stationär aufgenommen werden müssen. Und dann ist es natürlich so, dass da relativ viele vulnerable Gruppen auch immer von betroffen sind, nämlich die ganz Kleinen und die ganz Alten, in Klammern zum Beispiel auch unser Opa, der übrigens geimpft ist. Und da muss einfach wieder jeder mal nochmal in seinen Impfpass gucken und reinschauen, ist er geimpft oder nicht. Ich habe hier die plakative Frage reingeschrieben, bevor ich mir selbst meine erste Hausaufgabe gebe für die Folge. Julia, bist du denn geimpft? Wie sieht's aus?
Ja, ich habe mich tatsächlich mal wieder gegen Grippe und gegen Corona impfen lassen.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte viele andere Infekte diesen Winter, aber von den beiden bin ich auf jeden Fall verschont geblieben.
Ja, und ich wurde ja nicht von Corona verschont, aber die Grippe, das muss ich noch nachholen. Ich hatte da leider den Impftermin, den unser Krankenhaus angeboten hat, versäumt, und jetzt bin ich tatsächlich noch nicht geimpft. Das muss ich aber noch nachholen. Shame on me. Vom Impfen kommen wir aber jetzt erstmal zum heutigen Mainpart der Folge. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass eine Partei, die sich aktuell im Deutschen Bundestag befindet, die Impfpflicht abschaffen will. Warum das eine blöde Idee ist, haben wir euch schon in Folge 32 übers Impfen erzählt. Diese Partei macht sich auch in ihrem Programm für den Beruf des Heilpraktikers stark. Warum das mindestens einmal problematisch sein kann, haben wir euch in Folge 34 erzählt. Aber wir wollen uns in dieser Folge mal die Gesundheitspolitik der demokratischen Parteien konzentrieren und mal schauen, was die deutsche Parteienlandschaft für euch aktuell so an Wahlversprechen zu bieten hat. Aber auch, wo es vielleicht Schnittmengen gibt, an denen man vielleicht in Zukunft zusammen weiterarbeiten kann. Weil es geht ja auch darum, dass wir hier Brücken bauen wollen mit dem Podcast, auch zwischen den Parteien. Also wenn ihr interessiert seid, dann könnt ihr ja jetzt besonders gut aufpassen. Also nochmal allgemein, am 23. Februar wählen wir gemeinsam den 21. Deutschen Bundestag in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon den Bundestag gewählt habe, Bilder.
Boah, gute Frage. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall, als ich das erste Mal wählen durfte mit 18, hast du mich richtig angemotzt gehabt, weil ich wählen gegangen bin und hatte Freunde besucht über das Wochenende und es war mir eigentlich auch irgendwie relativ egal.
Ja.
Und seitdem gehe ich immer wählen, weil ich Angst habe, dass der Felix wieder sauer ist.
Krass, das konnte ich mich gar nicht dran erinnern.
Doch, das weiß ich ganz genau.
Und hast du dir schon mal ein Wahlprogramm angesehen, außer für die Recherche von dieser Folge?
Tatsächlich habe ich es bei der letzten Wahl bei der letzten Wahl hatte ich es gemacht. Dann war das aber auch wieder so ein kurzfristiges Projekt von mir, wo ich mir so, ich glaube Samstag, bevor diese Wahl war, dann dachte, okay, heute überlege ich mir nochmal richtig gut, wen ich wähle. Und dann ist mir so aufgefallen, oh wow, die haben richtig viele Seiten, diese Wahlprogramme. Ja. Und dann war es so, das schaffe ich jetzt nicht mehr.
Das stimmt, das haben wir auch für euch wieder rausgefunden, dass da wirklich sehr viele Seiten gibt. Ja. Und es konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ist natürlich interessant, dass ich da einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen konnte. Ich glaube, ich habe da noch keine Wahl verpasst, muss ich sagen, keine Bundestagswahl. Ich glaube, kommunale Ebene habe ich schon mal verpasst, aber Bundestagswahl noch nie.
Sehr gut, Felix.
Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass als wir uns das alles durchgeschaut haben, dass wir schon viele Themen sich wiedergefunden haben in den Programmen, die wir in den letzten Jahren auch schon behandelt haben. Und natürlich auch ein paar neue, interessante Impulse über vielleicht Themen, das haben wir ja oben auch in unseren geheimen Abschnitt geschrieben von dieser Notiz, die wir uns vielleicht in Zukunft mal angucken wollen. Aber es ist jetzt ja auch irgendwie schließlich unsere erste gemeinsame Bundestagswahl als Gesundheitssystemforscher. Und da sehe ich uns auch ein bisschen in der Pflicht, uns das mal für euch anzuschauen. Und da wollen wir natürlich jetzt nochmal in unser Wahlstudio gehen und uns mal schauen, wie es in den aktuellen Umfragewerten aussieht. Wir beziehen uns hierbei auf Zahlen vom 18.01. Und zwar sind das jetzt durchschnittliche Umfragewerte der letzten 8 großen Umfragen. Zahlen dazu verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Aktuell kommt an Platz 1 in der Wählergunst purzelt die CDU ist CSU, die Unionsparteien mit etwas mehr als 30%. Auf Platz 2 finden wir aktuell wieder die AfD mit 20%. Dann kommt auf Platz 3 die SPD mit ungefähr 16%, gefolgt von den Grünen mit 13,8%, dem BSW knapp an der 5%-Hürde 5,2% und nun aktuell nicht mehr im Bundestag wären die FDP mit 4,2% und die Partei Die Linke mit 3,5%. Denkst du, da wird sich noch viel verändern, liebe Julia?
Boah, ich befürchte ja leider wieder nicht. Es ist noch einen Monat Zeit, aber ich glaube schon, dass das relativ
in Stein gemeißelt ist.
Ja.
Also du glaubst, die FDP und die Linke kommen beide nicht rein. Die Julia calls jetzt aus für euch.
Boah, ich muss sagen, die FDP ist ja schon ein bisschen besser geworden jetzt in den letzten Wochen wieder. Vielleicht schafft sie es gerade noch über die 5%-Hürde, aber die Linke glaube ich auf keinen Fall.
Glaube ich auch nicht. Aber gut. Aber das ist nicht, das müsst ihr entscheiden an der Wahlurne.
Also wir können nur einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten, aber.
So, Jürgen, dann starten wir doch mal mit dem aktuellen Platz 1 der Umfragewerte mit der CDU-CSU.
Genau, wir zoomen einmal rein. Der Bundeskanzlerkandidat dieser Parteien, den kennt ihr euch, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Friedrich Merz, seit 1972 bereits CDU-Mitglied. Und der möchte unter dem Wahlspruch wieder nach vorne möglichst viele Mitglieder für sich gewinnen. Und wir haben jetzt natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem doch relativ umfangreichen Wahlprogramm rausgesucht. Insgesamt 70 Seiten umfasst das Wahlprogramm der CDU-CSU und da gibt es ein Kapitel, das umfasst circa 3 Seiten oder 4 Seiten waren es sogar gewesen, Ja zu guter Gesundheit und Pflege. Und einleitend heißt es hier, es geht uns um Daseinsvorsorge, Eigenverantwortung und Prävention. Das Gesundheitssystem soll besser aufgestellt und die Pflege zukunftsfest gemacht werden. Genau, also man sieht schon so ein bisschen den Schwerpunkt, den diese Partei hier setzt zu den Themen, die sie gerne angehen möchte, sollte sie es denn in den Bundestag werden sie es auf jeden Fall schaffen.
In die Regierung
schaffen, genau. ich habe es versucht, kurz und knapp einmal übersichtlich für euch zusammenzufassen. Und genau, worum es der CDU-CSU vor allem geht, ist ähnlich, wie es jetzt eigentlich auch schon gelaufen ist. Man möchte die Strukturen in der Gesundheits- und Pflegeversorgung in Stadt und Land verbessern oder auch vor allem sichern. Und da ist es erstmal vorab ganz wichtig, dass die Planungshoheit bei den Ländern bleibt und man so die flächendeckende Versorgung und auch eine Konzentrierung der spezialisierten Leistungen sichern kann. Also so ein bisschen das, was ja letztendlich jetzt schon durch die aktuelle Regierung in die Wege geleitet würde, da hält man schon mal dran fest und möchte das auch weiter umsetzen. Weiter in den Fokus rückt aber auch bei der CDU-CSU die präventive Medizin und man möchte auch die Reha-Verfahren optimieren, um halt auch eine bessere Wiedereingliederung von Menschen, die eben durch Krankheiten aus dem Leben gerissen worden sind, zu vereinfachen, vor allem durch die Verfahren, die dann eben zu einer Rehabilitation nötig sind. Ein weiteres Thema, was aufgegriffen wird, ist, dass man dafür sorgen möchte, dass lange Wartezeiten auf einen Arzttermin gekürzt werden und damit eine bessere Patientensteuerung auch noch verfügt. Also das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Das war ja auch wieder kritisch aufgegriffen worden zwischen den Jahren, dass man da einfach viel zu lange eben auf Arzttermine warten muss und dass es auch immer noch ein Ungleichgewicht gibt zwischen GKV und PKV. Zudem möchte man die Notfallversorgung optimieren und man möchte eine Innovation gestalten der Haus- und Kinderarztpraxen, vor allem mit dem Schwerpunkt eben darauf, dass diese eher eine Steuerungsfunktion für Patienten in der Zukunft übernehmen. Und zudem möchte man auch noch das ambulante und stationäre Versorgungsangebot für psychische Erkrankungen optimieren. Genau, das erstmal sonst zur ambulanten Patientenversorgung. Zudem gibt es ein großes Kapitel auch nochmal zu der Stärkung der Präsenzapotheken. Man möchte, dass Apothekensterben eben in Stadt und Land entgegenwirken und damit auch einen weiterhin präsenten Ansprechpartner für gesundheitliche Probleme vorhalten. Und was eben auch eng verknüpft ist mit der Apothekenversorgung, sind natürlich auch die Engpässe bei Arzneimitteln und Medizinprodukten. Die sollen weiter abgebaut werden und Lieferketten sollen sichergestellt werden. Na, das wird aber leider auch nur in so einem Satz erwähnt und man muss sagen, wenig konkret bleibt es hier.
Ja, das ist natürlich immer so eine Nebelkerze, sage ich mal, weil die Lieferkette beginnt, wie wir alle wissen, seit Folge 3, glaube ich, in China oder Indien, in so zwei Bundesstaaten. Und ja, da werden die bestimmt nochmal ins Wahlprogramm von der CDU reingeguckt haben.
Ja.
Und der CSU, Entschuldigung.
Ist so. Dann ein ganz großes Kapitel auch dazu, und das fällt uns wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten, oder das heißt wahrscheinlich, das wird uns auf jeden Fall immer wieder begegnen, auch in den nächsten Wahlprogrammen der anderen großen Parteien. Und zwar soll die häusliche Pflegesituation von Angehörigen verbessert werden. Das heißt, dass pflegerische Leistungen flexibler eingesetzt werden können oder auch müssen. Und hier sehr plakativ wird immer tituliert, dass Pflege kein Armutsrisiko sein darf. Also das ist etwas, was wirklich uns heute noch ganz oft begegnen wird. Den Call haben, glaube ich, die meisten Parteien jetzt auch gehört. Und die Lösung soll ein Finanzierungsmix laut CDU-CSU sein, der dann zusammengestellt wird aus den gesetzlichen Pflegeversicherungen, der betrieblichen Mitfinanzierung, verschiedenen Steuermitteln und natürlich auch einer eigenverantwortlichen Vorsorge, zum Beispiel durch bezahlbare Pflegezusatzversicherung. Was ich ganz gut finde auch, man soll halt erwirken, dass die Pflege von Angehörigen auch mit den Berufen der Angehörigen dann eben vereinbar gemacht wird oder vereinbar auch bleibt. Das heißt, dass auch Angehörige, die eben pflegend tätig sind, unterstützt werden. Und ja, das wiederum soll natürlich auch so ein bisschen den Personalnotstand, den wir sowieso schon in der Pflege haben, zum einen entgegenwirken. Zum anderen möchte man aber auch wieder den Pflegeberuf stärken und attraktiver machen. Es muss mehr Planbarkeit geben und es soll auch bessere Aufstiegsmöglichkeiten geben laut CDU, CSU in Zukunft. Dazu gehört außerdem noch, dass man versuchen möchte, die Bürokratie in den Pflegeberufen abzubauen und auch eine Digitalisierung zu erwirken. Also ich glaube, wir kennen das auch noch alle ziemlich gut oder zumindest im Krankenhaus, wo ich jetzt aktuell auch arbeite. Ich glaube, da kann man ja noch ganz, ganz viel optimieren auf jeden Fall.
Ja.
Habt ihr eigentlich noch Papierkurven bei euch?
Nee.
Okay, wir haben ja noch komplett Papierkurven bei
uns. Echt? Visiteneinträge und so.
Ja, und für Medikamentenanordnung und alles, ja. Also die müssen auch komplett selbst geschrieben werden.
Müssen es Pflege machen oder die
Pflege?
Ja, das war ja wenigstens so wie, das ist so blöd wie es klingt, das ist natürlich auch mal die Krux der Digitalisierung, weil wenn du das natürlich digitalisierst, muss es der Arzt anordnen. Das heißt, ich muss jedes einzelne Medikament, was sonst die Pflege abgeschrieben hätte von irgendeinem Medikamentenplan, natürlich eintragen in ein Computersystem, was dann analysiert, ob es da Kreuzwirkungen gibt und so weiter und so fort, was ewig dauert.
Naja gut, aber ich meine, da beugst du, glaube ich, weniger Übertragungsfehlern.
Ja, ich weiß, ich verstehe, was du meinst, aber es ist natürlich, die Arbeitsverteilung verändert sich dadurch natürlich auch. Mhm. Das heißt, es wird von einer pflegerischen Tätigkeit zu einer ärztlichen Tätigkeit.
Na gut, aber ehrlich gesagt, ist ja aktuell auch so, dass ich das schriftlich anordne im System. Ich druck's aus, dann geht der Ausdruck aus Station, die schreiben es wieder ab, die Pflegekräfte.
Und du musst nochmal abzeichnen.
Und dann musst du nochmal abzeichnen. Ja. Also ehrlich gesagt, gut. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall verbessern.
Ja.
Kleiner Ausflug hier zur Digitalisierung in der Pflege. Gibt es noch ein paar kleinere Unterpunkte hier in diesem Kapitel. Und zwar soll auch noch die Gesundheit von Frauen stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Auch CDU, CSU haben hier ein bisschen von der Gender Gap mitbekommen und möchten da die Versorgung vor allem geschlechterspezifisch nochmal optimieren. Es soll außerdem das Angebot der Hospiz- und Palliativversorgung ausgebaut werden. Und man möchte auch noch eine bessere und umfassendere Suizidprävention ins Leben rufen. So, das war es erstmal grob eben in diesem Kapitel. Es gibt noch ein paar weitere Punkte, die aufgegriffen werden im Verlauf, die auch noch gesundheitspolitische Relevanz haben. Deswegen hier nochmal vier Seitenthemen, würde ich mal sagen. Und zwar soll zum einen das Gesundheitssystem inklusiver gestaltet werden. Das beinhaltet dann barrierefreiere Zugänge für die gesundheitliche Versorgung und Informationsgewinnung. Und es sollen auch die Antragsprozesse für Hilfsmittel, insbesondere für Kinder mit Behinderung, optimiert und vereinfacht werden. Dann ein natürlich sehr gesundheitspolitisch kritischer Punkt, Paragraph 218. Da hatten wir auch schon häufiger mal überlegt, eine Folge zu machen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, im Paragraph 218 geht es ja im Endeffekt darum, die Rechtslage um den Schwangerschaftsabbruch, und zwar aktuell steht es ja noch unter Strafe. Das heißt, es ist ja so, dass man sich prinzipiell strafbar macht, wenn man ein ungeborenes Leben abtreibt, und das ist ja ein sehr heikles Thema, glaube ich, was über die Parteienlandschaft noch sehr ungleich diskutiert wird.
Genau, und letztendlich CDU, CSU möchten an dem Paragraph 218, so wie er jetzt aktuell besteht, nichts ändern. Dann das Cannabisgesetz, auch da hatten wir schon mal gespoilert gehabt, glaube ich, in der letzten Folge, dass die CDU, CSU das wieder rückgängig machen möchte. Sie sehen nicht ein, dass Cannabis weiterhin legalisiert sein sollte in Deutschland, gerade unter dem Aspekt des Kinder- und Jugendschutzes. Und dann geht es noch einmal auch in einem kleinen Kapitel um Gewalt gegen Frauen, und da möchte die CDU, CSU nochmal das Sicherheitskonzept optimieren und die Frauenhäuser stärken, sowie auch elektronische Fußfesseln etablieren, damit Gewalttäter gegen Frauen eben besser überwacht werden und man so die Betroffenen besser schützen kann.
Ich kann mir da nur vorstellen, dass man das vielleicht machen will, damit man verhindern kann, dass die Leute wieder zu ihrem Haus zurückkommen. Weil das ist ja immer, wer schlägt, der geht, ne, haben wir ja gesagt. Und wenn du natürlich gehst, kannst du ja auch wiederkommen. Weißt ja noch, wo die Leute wohnen. Weil die Frauenhausplätze sind ja nicht da, die Frauenhäuserplätze, wie auch immer. Und das heißt, du könntest natürlich immer sagen, wenn der Mensch sich dann dem Haus nähert, dass du das über eine Fußfessel natürlich überwachen kannst. Ne?
Ja.
Das könnte ich mir in dem Kontext zumindest vorstellen.
Auf jeden Fall. Prinzipiell keine schlechte Idee. Ich finde wenigstens mal ein konkreter Vorschlag. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt in dem Wahlprogramm von der CDU, CSU viele Punkte gehört, die wir, glaube ich, hier auch schon häufiger mal diskutiert haben. Ja, wenig konkrete Vorstellungen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also hat mich jetzt nicht so inspiriert.
Nee, es werden halt viele Buzzwords angesprochen. Also man versucht da natürlich einmal ein Querbeet durchzurutschen durch die ganzen Themenkomplexe, und was man halt auch vielleicht ein bisschen sieht, was man vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte, ist bei der Pflege natürlich das, was auch noch viele Parteien dann später sagen werden. Ich glaube, dass wir, was wir auch schon mal in der Folge 7 gesagt hatten über den Pflegemangel, dass das jetzt die Zahlen da so stark steigen werden, dass man gar nicht mehr drum herum kommt, die Leute im Privaten zu pflegen. Also dass nicht mal jeder, da soll bloß keiner das Recht auf einen Pflegeheimplatz machen wie mit dem Kindergarten, weil es hat ja auch nicht geklappt, weil das nicht möglich sein wird, und es wird außerdem auch viel zu teuer sein. Aber da werden noch einige andere Ideen auf euch zukommen.
So, ich glaube, dann haken wir CDU, CSU erstmal ab und kommen damit einmal zum nächsten Wahlprogramm, nämlich der FDP.
Gut, auf Platz 2, wir haben jetzt hier keine besondere Reihenfolge vorab uns überlegt, sondern das so ein bisschen gemacht, wie wir es auch recherchiert haben. Jeder hat ja da immer sich eine Partei federführend angeguckt. Kommen wir jetzt zur FDP. Die haben den Wahlspruch, alles lässt sich ändern. Und der Spitzenkandidat ist, wie ihr es wahrscheinlich auch in euren Städten schon gesehen haben werdet, Christian Lindner. Und der Spitzenkandidat ist Christian Lindner. Das Parteiprogramm war relativ kurz mit 52 Seiten, aber sie hatten tatsächlich einen relativ langen Abschnitt über den Gesundheitsbereich und haben auch relativ direkt angefangen, über die liberale Politik für selbstbestimmte Frauen zu sprechen. Damit möchte ich mal anfangen. Und zwar haben sie schon erkannt, dass Frauen häufiger als Männer halt häusliche Gewalt erfahren und möchten das auch sozusagen angehen und haben da eigentlich einen ganz charmanten Plan beziehungsweise einen Punkt aufgegriffen, den man, denke ich mal, so von der FDP vielleicht nicht erwartet hätte. Und zwar wollen sie Frauenhausplätze bedarfsgerecht ausfinanzieren und eine bundesweite Online-Plattform ins Leben rufen, wo man verfügbare Frauenhausplätze in Echtzeit angezeigt bekommt. Das heißt, dass jeder Betroffene oder jede Betroffene das sehen kann und gucken kann, wo man vielleicht noch unterkommen könnte. Außerdem setzen sie sich auch für eine geschlechtsspezifische Versorgung ein, um optimale Diagnosen für die Frauengesundheit sozusagen zu verbessern. Und da haben sie auch ein paar Krankheiten genannt, wie Endometriose, PCOS, also polyzystisches Ovarialsyndrom, Lipödem, Brustkrebs und auch den geschlechterspezifischen Unterschied von Männern und Frauen in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wollen sie sich angucken. Dann geht es auch um den Paragraph 218 und um die Regelung um die Abtreibung. Sie möchten zumindest, dass in allen Bundesländern in der Ausbildung der Gynäkologinnen und Gynäkologen der Schwangerschaftsabbruch integriert wird und dass auch allen Frauen eine Kostenübernahme des Abbruchs ermöglicht wird. Sie möchten sich jetzt nicht konkret dazu äußern, ob der Paragraph abgeschafft, reformiert oder wie auch immer damit umgegangen werden soll, sondern möchten das sozusagen über fraktionsübergreifende Gruppenanträge im nächsten Deutschen Bundestag lösen lassen, damit jeder Abgeordnete nach seinem eigenen Gewissen entscheiden kann. Im nächsten Abschnitt geht es dann mit dem Titel Beste Gesundheit und Pflege für die Zukunft sichern weiter. Hier geht es im Großen und Ganzen darum, Bürokratie im Gesundheitswesen abzubauen und die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Sie schreiben, ob Land oder Stadt, Gesundheitsversorgung überall sichern. Auch die FDP setzt im Endeffekt auf ein Primärarztsystem, das heißt Haus- und Kinderärzte sollen die primäre Ansprechpartner für PatientInnen sein und werden, um dadurch sozusagen eine flächendeckende ambulante Versorgung zu gewährleisten. Außerdem wollen sie, dass im Endeffekt die Vergütung der Gesundheitsberufe leistungsgerecht erbracht werden soll und es da keine sozusagen gekürzten Vergütungen oder sowas geben soll. Außerdem wünscht sich die FDP eine bessere Vernetzung von den Krankenhäusern und dem ambulanten Sektor, aber auch dem Rettungsdienst. Und die sollen dann sozusagen noch besser vernetzt werden, integriert und koordiniert werden. Und da sollen dann künstliche Sektorenbarrieren sozusagen abgebaut werden. Außerdem, das war noch ein ganz interessanter Satz, den ich gefunden habe, den ich auch fast übersehen hätte und fast noch rausgestrichen hätte. Und zwar bekennt sich die FDP zu den freien Berufen im Gesundheitswesen. Das ist auch was ich in anderen Programmen nicht so gelesen habe, aber ich musste da noch mal ein bisschen nachrecherchieren und habe mir gedacht, ja, was bedeutet das eigentlich? Und am Ende des Tages sind die freien Berufe im Gesundheitswesen natürlich auch die Heilpraktiker. Das heißt, sie setzen sich auch für die Heilpraktiker ein. Keine Ahnung, ob der Satz hier aus Lobbyarbeit resultiert ist oder nicht. Auf jeden Fall steht da drin, also die FDP setzt sich auf guten Deutsch für den Heilpraktikerberuf ein. Warum das schwierig ist, wie gesagt, Folge, was habe ich gesagt, 32 oder 34?
Ich dachte 34.
34. Julia sagt 34, dann glauben wir dir, Julia. Dann bekennt sich natürlich die FDP zum dualen System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung und die lehnen eine Einheitskasse, in Klammern die Bürgerversicherung, wie sie in anderen Parteiprogrammen genannt werden wird, ab. Sie wollen aber auch, dass Leistungen, die sich nicht bewährt haben, aus dem GKV-Leistungskatalog gestrichen werden. Dann geht es weiter im Abschnitt mit Innovation fördern, Deutschland als Standort für Medizin stärken. Sie setzen sich dafür ein, dass der Produktions- und Forschungsstandort Deutschland gestärkt wird. Das heißt, Arzneimittelproduktion wieder zurückverlagern, anders als bei der CDU, nach Deutschland und Europa. Warum das sinnvoll ist, haben wir euch ja auch schon mal in einer Folge relativ am Anfang unseres Podcasts erklärt. Außerdem wollen sie ein bisschen die Zulassungsverfahren noch beschleunigen, damit Medikamente, die in Europa dann auch entwickelt werden, schneller auf den Markt kommen. Also da sozusagen Marktbarrieren abbauen. Für eine gute Versorgung braucht es auch starke Apotheken. Auch da, dem hat sich die FDP verschrieben. Und sie setzen auch auf eine große Präventionsstrategie. Hierbei wollen sie natürlich auch Gesundheits-Apps einsetzen wie die guten alten Digas, die Telemedizin und die Wearables. Auch das hatten wir in der letzten Folge mit Telemedizin ja besprochen. Und sie wollen auch Leute belohnen, die sich dafür vielleicht einsetzen. Das heißt, Leute, die jetzt Prävention betreiben und sozusagen um ihre Gesundheit kümmern, wollen sie sozusagen den Krankenkassen die Möglichkeit geben, die Versicherungsbeiträge sozusagen zu kürzen, beziehungsweise den Leuten, die Leute zu belohnen dafür, wenn sie sich kümmern. Die Wartezeit auf Psychotherapieplätze soll auf unter 4 Wochen verkürzt werden. Ich kann leider jetzt gerade nicht sagen, wie lange die aktuell liegt, aber mit Sicherheit viel höher. Und sie bekennen sich auch nochmal zu ihrem Cannabis-Gesetz, wollen aber generell die Prävention bei Suchtmitteln weiter in den Fokus rücken, also in Bezug auf andere Drogen. Corona-Maßnahmen sollen kritisch aufgearbeitet werden. Was ich auch noch interessant fand, ist die Selbstbestimmung bei Tod und Organspende. Da setzen sich, auch nicht alle Parteien hatten das im Programm, muss man sagen.
Stimmt, ja.
Setzen sich für eine liberale Regelung zur Lebendorganspende ein. Das haben wir auch mal besprochen und wollen jetzt an diesem Widerspruchssystem erstmal festhalten. Und was sie auch noch mit thematisiert haben, ist die Selbstbestimmung des Lebensendes. Ne? Da wollen sie eine Suizidprävention sozusagen machen, aber generell wollen sie da mit dem Thema, sage ich mal, auch ein bisschen in diesen Bereich Sterbehilfe natürlich vordringen. Zu guter Letzt kommt natürlich auch noch die Pflege. Und da wollen sie die Pflege stärken, wie natürlich alle Parteien. Und, in Klammern auch ein bisschen wie bei der CDU, pflegende Angehörige entlasten wir, indem Pflege und Beruf vereinbarer werden. Sie wollen da zum Beispiel schauen, dass es niedrigschwellige Beratungsangebote gibt, wie man auch da vielleicht Leistungen bekommen kann, also vom Staat, wie man sich da unterstützen lassen kann. Und sie wollen im In- und Ausland mehr Pflegekräfte zurückgewinnen und abwerben, dann vielleicht auch aus dem Ausland, so wie ich das verstanden habe. Dafür wollen sie auch die Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegekräfte drastisch vereinfachen. Zu guter Letzt kommt auch noch mal ein bisschen die Innovation mit rein. Und zwar wollen sie die Pflege auch durch digitale Anwendungen entlasten, Automatisierung, Robotik und wollen die Dokumentationspflicht von der Pflege sozusagen auf ein Minimum reduzieren und damit beenden sie dann auch ihren sozusagen Abriss über die deutsche Gesundheitspolitik. Ich fand, sie haben jetzt relativ viel angesprochen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja,
ein paar Punkte mehr noch als die CDU.
Ja, ich fand es eigentlich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja.
Also jetzt auch wenig Innovation, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich finde, man hat schon das Gefühl, dass es ein umfangreiches Abdecken vieler Gesundheitssystemkritischer Bereiche ist, oder?
Ja, ich glaube, was ich ganz gut finde, ist mit der Prävention, da gibt es ja wenigstens ein bisschen was Konkreteres, dass man halt durch wie ein Belohnungssystem quasi schaut, dass man seine Beiträge reduzieren kann, wenn man auch dann, weil ich meine Prävention vor, also dass man das irgendwie ins Leben ruft, diese Vorsorgeuntersuchung gibt es die eine Sache, aber das Wahrnehmen ist natürlich die andere Sache und wenn man das keinen Anreiz setzt, dann machen das viele Leute ja auch einfach nicht, das wissen wir ja selber aus dem Klinikalltag und aus unserer medizinischen Karriere. Das heißt, ich glaube schon, dass das sinnvoll ist und wenn es dann halt um 50 Euro im Monat geht oder so, sind 50 Euro sind heutzutage ja auch viel Geld, was am Ende für einen Patienten, der gesetzlich versichert ist, auch viel bedeuten kann.
Voll. Aber das gibt's ja auch schon. Ne?
Ja, ich weiß, aber das nochmal mehr in den Fokus zu rücken.
Voll, auf jeden Fall.
Weißt du was zufällig als Beispiel, was man aktuell machen kann, wo man was kriegt?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es bei den Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt, ne, wenn du die jährlich wahrnimmst, dann kannst du da, okay, sehr gefährliches Halbwissen, aber da gibt es auf jeden Fall viele Bonusprogramme. Und was ich auch mitbekommen habe tatsächlich, das finde ich immer ganz spannend, wir haben einen Pfleger bei uns in der ZNA, ich weiß nicht, bei welcher gesetzlichen Krankenversicherung er ist, aber der macht so ein, bei so einem Programm mit, wo du halt täglich deine Schritte zählst und du kriegst pro 10.000 Schritte am Tag 1 Euro. Und das kannst du, glaube ich,
Krankenversicherung?
Ja.
Pro 10.000 Schritte?
Ja.
Pro Monat oder was? Oder
nee, generell? am Tag. Und du kannst es, glaube ich, jeden zweiten Tag im Monat machen, hat er letztens erzählt.
Okay, das heißt, du kannst 15 Euro verdienen.
Ja.
Na gut. Und also über das Jahr gerechnet.
150 Euro halt
mal. Über das Jahr gerechnet ist es recht viel. Und wenn du weißt, dass du es kriegst, wenn du joggen gehst oder so, dann.
Voll. Also ich finde es ist ein netter Anreiz halt einfach dafür, ein bisschen auch Awareness einfach zu schaffen.
Ja.
Ne? Ja. Ja. Genau, bei der AOK gibt es dieses Schritteprogramm. Ist mir gerade wieder eingefallen.
Das hatte der Kollege noch gesagt oder gerade hat er noch eine SMS geschrieben.
Hat er mitbekommen, der Dino. Ja.
Okay, von Awareness wollen wir jetzt zur SPD kommen.
Genau, die größte Awareness-Partei, die wir in den letzten Monaten natürlich gut kennengelernt haben. Genau, von den Wahlplakaten hat euch wahrscheinlich Olaf Scholz entgegengegrinst. Der amtierende Bundeskanzler lässt sich auch jetzt zur aktuellen Wahl wieder als Bundeskanzlerkandidat aufstellen. Mit dem Wahlspruch "Mehr für dich, besser für Deutschland" versucht er, die Herzen der Wähler und Wählerinnen für sich zu gewinnen. Ich muss sagen, ich war optisch sehr enttäuscht von dem Wahlprogramm. Das hat mir echt am allerwenigsten gefallen. Das ist wirklich einfach nur ein weißes Blatt Papier mit viel schwarzer Schrift gewesen. Ab und zu mal so ein roter Eyecatcher mit bestimmten Phrasen. Aber das hat schon echt, boah, da dachte ich mir auch wieder, kann man sich eigentlich nicht antun, sich sowas durchzulesen.
Aber wir haben es trotzdem für euch gemacht.
Wir haben es trotzdem gemacht und keine KI dafür benutzt. Auf jeden Fall hat es aber trotzdem gesundheitspolitisch ein relativ großes Kapitel in das Wahlprogramm geschafft. Es gab den Unterpunkt 10, wir kämpfen für eine gute Gesundheitsversorgung in Stadt und Land. Und da gab es einen kleinen Einleitungstext, den ich euch mal wiedergeben werde. Wir kämpfen für ein Gesundheitssystem, das gerecht ist für alle, überall im Land. Gleichzeitig steht die gesetzliche Krankenversicherung vor erheblichen Herausforderungen. Mit Maßnahmen wie einer Termingarantie, der Begrenzung finanzieller Belastung und solidarischen Finanzierungsmodellen sorgen wir für mehr Sicherheit und Verlässlichkeit im Gesundheitswesen. Gemeinsam mit unseren Partnern der Selbstverwaltung setzen wir auf Prävention, regionale Versorgungsgesetze, Digitalisierung sowie auf mehr Gemeinwohl statt Profit. Die Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt unserer Gesundheitspolitik. Die Unterschiede bei Wartezeiten und Behandlungsmöglichkeiten zwischen privat und gesetzlich Versicherten müssen dringend beseitigt werden. Genau, also ein bisschen der Tenor, den wir auch bei der CDU-CSU wahrgenommen haben, würde ich sagen. Ansonsten knüpfen sie am Anfang direkt erstmal an die bereits erzielten Erfolge an, die wir jetzt ja auch schon zu Genüge besprochen haben. Da geht es erstmal darum, dass man natürlich weiter daran arbeiten möchte, die ambulante Versorgung zu verbessern, zum Beispiel mit der Entbudgetierung der Hausärztinnen und Hausärzte. Des Weiteren möchte man weiterhin erleichtern, dass es mehr medizinische Versorgungszentren kommunal vor allem gibt und dass die auch leichter gegründet werden können. Wir haben ja schon häufiger auch von der Advanced Practice Nurse am Anfang gesprochen und den Gemeindeschwestern, dass man da halt nochmal eine niederschwellige medizinische Ansprechperson etablieren möchte. Und auch hier geht es um die Hilfsmittelversorgung, insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigungen, dass die auch nochmal verbessert werden. Ne? Genau. Ja, vor allem geht es hier nochmal darum auch, ne, dieser Unterschied zwischen Land und Stadt und dass gerade in strukturschwächeren Gebieten, wie zum Beispiel auf dem Land, eben die Versorgungsstruktur optimiert wird. Dann soll auch, wie bereits in anderen beiden Parteien, die Notfallversorgung und der Rettungsdienst gestärkt und verbessert werden. Und es sollen Barrieren abgebaut werden zwischen Praxen, Krankenhäusern und weiteren Versorgungseinrichtungen. Was zum Beispiel auch bedeutet, dass man Termingarantien durch Krankenkassen und auch die Kassenärztliche Vereinigung verbessert. Das wurde ja, wie gesagt, schon vor ein paar Wochen einmal moniert. Und es eben keine Unterschiede mehr zwischen den gesetzlich versicherten und privatversicherten Menschen geben soll. Und worauf man auch hier wieder setzt, ist die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen durch den Einsatz von Telemedizin und auch Telepharmazie. Elektronische Patientenakte kommt ja bereits und dann muss man da eben nochmal wahrscheinlich ein paar Gesetzeslücken füllen, die eben gerade noch der Telemedizin, wie wir es ja in der letzten Folge angesprochen haben, die nötige Handlungseinschränkung vielleicht auch gibt. Ein interessanter Punkt, den ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe, der wurde auch gar nicht weiter ausgeführt, war, dass die Krebsbehandlung und Demenz mit der KI eine bessere Heilung ermöglichen möchte. Also das wurde einfach
gedroppt. Müssen wir uns mal die Studienlage angucken.
Ja, aber ich frage mich, was da die KI groß machen soll. Anyways, das war ja etwas, was ja bei anderen jetzt nicht aufgeführt wurde und für mich jetzt ehrlich gesagt nur große Fragezeichen hinterlassen hat. Und auch hier möchte man wieder die Prävention und Früherkennung stärken. Zitat, wir arbeiten weiter konsequent daran, dass alle Menschen, die eine Psychotherapie benötigen, zügig an einen Therapieplatz kommen. Ja. Genau, also gerade auch Menschen mit psychischen Gesundheitsbeeinträchtigungen sollen hier eine bessere Terminvergabe ermöglicht werden. Dann, was ja initial eigentlich nicht so gut funktioniert hatte, waren die Gesundheitskioske. Die sollen jetzt nochmal sonst einen zweiten Anlauf bekommen und ausgebaut werden. Auch hier soll einmal bei der SPD ein Fokus nochmal auf die geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung geschwenkt werden. Und auch hier möchte man nochmal Liefersicherheiten von Arzneimitteln optimieren und auch die Apotheken vor Ort stärken. Und was man auch nochmal in gewisser Weise wieder aufrollen möchte, ist, dass man die Corona-Pandemie noch einmal kritisch begutachtet, ein staatliches Krisenmanagement etabliert und dann genau vielleicht aus der letzten Pandemie für die kommenden Pandemien, die wir noch alle erfahren werden, lernt. Es gab in dem Parteiprogramm einen ziemlich großen Extrapunkt nochmal zum Thema Pflege. Das war dann Unterpunkt 11. Wir kämpfen für menschenwürdige Pflege und deckeln die Pflegekosten. Da hieß es auch, Zitat, wir haben uns fest vorgenommen, unser Pflegesystem zu verbessern. Genau, letztendlich geht es auch darum, dass man eben Pflegebedürftigkeit, also dass Pflegebedürftigkeit kein Armutsrisiko ist, ne? Wie wir es ja auch schon bei der CDU-CSU einmal so wiedergegeben haben. Und da hat die SPD tatsächlich einen konkreten Vorschlag auch erbracht. Und zwar haben sie gesagt, dass sie den Eigenanteil bei privaten Pflegekosten auf 1.000 Euro im Monat deckeln möchten, egal ob stationär oder im häuslichen Bereich.
Das ist natürlich eine super Idee, aber wir wissen aus den Kosten, die unser Opa jeden Monat tragen muss natürlich, dass man mit 1.000 Euro wirklich nicht, also 1.000 Euro Deckel ist natürlich ein Joke, wenn man sich überlegt, was die Leute alles bezahlen müssen. Das heißt, der Staat müsste da Tausende von Euro pro Monat übernehmen. Das wären allein bei unserem Opa über 3.000 Euro pro Monat, selbst wenn man das noch abzieht, was die Pflegeversicherung noch dazu zahlt wegen dem Pflegegrad. Also das ist über die Masse an Pflegebedürftigen, die bei uns in Deutschland, sag ich mal, auf uns zustürmen, ist es eine Milliardensumme.
Genau. Was der Staat da auch noch weiter unterstützen möchte, das war mir vorher jetzt auch nicht bewusst. Anscheinend war es bis zuletzt so gewesen, dass die Heime Investitionskosten dann über die einzelnen Heimbewohner dann finanziert haben. Das soll wohl auch nicht mehr der Fall dann sein, sondern dass das, wie gesagt, durch Steuermittel finanziert wird wahrscheinlich. Und es soll auch hier eine Vereinfachung geben in der Antragstellung für Hilfe und Pflege. Prinzipiell wahrscheinlich auch gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe es schon häufig erlebt, dass tatsächlich ältere Menschen einfach keine Pflege, kein Pflegegrad oder ähnliches hatten, weil sie es selber nicht hinbekommen haben zu beantragen.
Ja, ich habe schon ganz oft einen Pflegegrad beantragt. Das ist immer eine der ersten Sachen, die ich mache, wenn ich alte Leute
da. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, da hatte ich schon ganz, ganz viele in letzter Zeit, die daran gescheitert sind. Deswegen da schon mal einen Daumen nach oben.
Und man kommt mit einer Vorabprüfung immer Pflegegrad 2 mindestens. Außer man hatte jetzt wirklich gar nichts, was man angeben kann.
Sehr gut, dann können wir auch nochmal einen kleinen...
Und das dann, glaube ich, für 3 Monate oder so. Dann wird es nochmal geprüft.
Sehr gut.
Aber vorab kriegst du immer 2.
Sehr gut, wieder was dazugelernt. Genau. Und was ansonsten diesen Unterpunkt auch noch betrifft, ist generell, dass die Arbeitsbedingungen auch in den Gesundheitsberufen verbessert werden sollen. Das betrifft jetzt allerdings nicht nur die Pflege. Man möchte generell schauen, dass bei allen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf garantiert wird. Aha, ich glaube, das wird sehr schwierig. Dann einen interessanten Punkt, den die SPD auf jeden Fall macht zum Thema Arbeitsbedingungen im Gesundheitsberufen, ist die bedarfsgerechte Personalausstattung bundeseinheitlich für alle Beschäftigungsgruppen im Gesundheitswesen. Ja, und das bedeutet letztendlich, wir haben ja bis jetzt immer Personalbemessensgrenzen zum Beispiel in Pflegeberufen, ne, dass man halt sagt, okay, eine Pflegekraft pro so und so viel Patienten, ne, grob geschätzt, was auch kritisch zu betrachten ist. Aber das würde ja auch bedeuten, dass es zum Beispiel sowas in Zukunft für Ärzte und Ärztinnen geben soll. Ne. Und das finde ich tatsächlich ziemlich gut, weil ich finde gerade zur heutigen Zeit, wo wir ja häufige Fluktuation einfach haben, ne, viele Ärztinnen und Ärzte sind einfach krank und ausgebrannt, ne, dass man da halt auch wirklich nochmal die Personen, die zurückbleiben, schützt und sagt, okay, wir können das Patientenaufkommen so nicht deckeln, deswegen sagen wir hier, bei der und der Grenze ist Stopp, weil wir haben nur so und so viel Manpower halt einfach zur Verfügung.
Ja, das ist doch mal eine gute Sache.
Dann möchte man auch hier den Schwerpunkt nochmal auf die ärztlichen Berufe im Hausarztbereich und bei Kinderärztinnen und Kinderärzten schwenken und auch hier den Ausbau der Ausbildungs- und Weiterbildungskapazitäten optimieren. Es soll einen Ausbau geben von KI-gestützter Dokumentation. Man möchte die weltweite Anwerbung und Integration von Fachkräften ausbauen. Und man möchte auch weiterhin erwirken, dass die Gesundheitsfachberufe bzw. die Ausbildung hierfür kostenfrei ist. Hatten wir auch schon mal in einer Folge aufgegriffen gehabt.
Also ich finde, das ist von allen Programmen, ohne dass wir jetzt vorgreifen wollen, das war das mit Abstand das Konkreteste von allem. Also ich finde auch, selbst wenn man sich überlegt, dass mit diesen Investitionsaufwendungen für die Heime, das ist ja was man wirklich umsetzen kann und was auch nicht so viel Geld kosten würde wahrscheinlich, wie dies mit den privaten Pflegekosten.
Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, wir sind da, wir alle wahrscheinlich auch eher gebiased, weil das ja alles, also viele Dinge, bis jetzt auch vielleicht dieses konkrete Beispiel mit den Pflegekosten, Dinge sind, von denen wir schon häufiger gehört haben in der Vergangenheit, einfach dadurch, dass das halt die
Regierungspartei war.
Genau, ne?
Klar, aber trotzdem sind es konkrete Vorschläge.
Ja, aber gut.
Die CDU hätte auch was Konkretes vorschlagen können.
Ja, aber ich, wie gesagt, also du hast schon recht, auf jeden Fall auf der einen Seite, aber ich glaube schon, dass man ein bisschen gebiased ist einfach.
Alles gut, ihr könnt wählen, wen ihr wollt.
Zwei weitere Punkte noch einmal, die sonst auch noch wieder in die Rubrik Gesundheit fallen. Es gab auch noch eine Idee, dass man den Arbeitsschutz stärken möchte. Das heißt, wir wollen, dass Arbeit nicht krank macht und Sicherheit bietet. War jetzt ein plakativer Spruch einfach nur gewesen. Und es geht auch hier nochmal in diesem Wahlprogramm um Schwangerschaftsabbrüche. Allerdings möchte die SPD diese entkriminalisieren, also so wie der Paragraph 218 aktuell bei uns im Gesetz steht, den soll es der SPD nach nochmal zu einer Reform kommen. Und ja, damit wären wir dann auch am Ende dieses Wahlprogramms.
Was man vielleicht an der Stelle nochmal sagen kann, ist, womit die SPD zumindest in ihrem Programm immer mal wieder von der Begrifflichkeit liebäugelt, ist ja schon mit der Bürgerversicherung. Ob sie das in dem System mit der PKV und GKV, sage ich mal, integrieren möchten irgendwie. Aber sie wollen auf jeden Fall da eine Annäherung, glaube ich, von den zwei Versicherungssystemen. Ob das dann wirklich konkret in einer Bürgerversicherung gipfelt, sagen sie nicht. Im Vergleich zu anderen Parteien, die jetzt vielleicht noch kommen. Aber es ist zumindest programmatisch enthalten.
Der Gedanke ist da. Ja, wie hat es dir gefallen?
Ja, wie gesagt, ich fand das schon was von Konkretes, sag ich mal, dabei war. Aber ich glaube, das ist auch schwierig, da jetzt noch viel Konkretes. Also ich fand es gut zum Beispiel, dass das mit den Community Nurses nochmal drin stand. Ich fand es gut, dass das mit der Pflege auch nochmal, also mit der Altenpflege quasi, dass das nochmal ein relativ großer Punkt war. Weil ich glaube, da, das ist ein Riesenproblem, was ja auf uns zukommt und das Milliarden auch verschlingen wird. Und ja, das fand ich beides ganz gut, aber sonst halt auch natürlich wenig Konkretes, außer bei den Sachen, die man halt schon mal gehört hat, die wir jetzt über den Kollegen Lauterbach eh schon kannten.
Gut.
Dann kommen wir zur Partei Die Grünen. Die Grünen haben einen Spitzenkandidatin dieses Mal. Prinzipiell gibt es ja ein Duo, aber sie haben konkret einen Kanzlerkandidaten bestimmt, das ist Robert Habeck, der nochmal im Tandem mit der Annalena Baerbock zusammen antritt. Sie haben auch einen Wahlspruch, der ist zusammenwachsen. An dieser Stelle muss ich einen kleinen Disclaimer bringen, weil ich bin auch Parteimitglied der Grünen. Das habe ich, glaube ich, im Podcast hier noch nie gesagt, aber ich würde es jetzt auf jeden Fall der Vollständigkeit mal erwähnen, nicht empfehlen.
Aber wir wollen euch nicht sagen, wen ihr wählen sollt.
Genau. Und ich habe da noch nie was gemacht. Also ich habe Geld gegeben quasi und sonst habe ich nicht mich da bei irgendeiner Veranstaltung jemals getroffen oder mich da engagiert. Das heißt, ich bin Parteimitglied, aber habe keine Funktion oder
passives Parteimitglied.
Ja, genau. So wie ich noch passives Mitglied in unserem Tennisverein zu Hause bin. Und das Wahlprogramm umfasst insgesamt 72 Seiten und es findet sich ein Kapitel mit dem Namen Einfach dabei sein, fair und bezahlbar, und ein Unterkapitel in diesem Bereich nennt sich In jeder Lebensphase gut abgesichert, wo es mehr oder weniger um die Gesundheitspolitik geht. Und zwar fangen die Grünen an mit einer guten Gesundheitsversorgung überall. Sie möchten auch die Primärversorgung stärken und den Hausarzt dort ins Zentrum der Versorgung rücken. Außerdem wollen Sie, dass die Verteilung von niedergelassenen Ärzten enger mit der Krankenhausplanung verknüpft wird, was wir jetzt bei den anderen Parteien zum Beispiel auch noch nicht gehört haben, glaube ich. Das heißt, dass man sich da besser abstimmt und so vielleicht diesen Flickenteppich etwas besser ausfüllen kann. Sie möchten die Trennung von der Finanzierungssysteme von ambulanter und stationärer Versorgung überwinden und dort eine bessere Kooperation bzw. Koordination fördern, dass es besser aus einem Topf wahrscheinlich gezahlt wird als aus zwei, und wollen dafür regionale Verbünde gründen und sozusagen dann gemeinsame Versorgungszentren in die Welt rufen. Außerdem setzen sie auch nochmal beim Thema Krankenhausreform an, wollen diese nachbessern und zusammen mit den Ländern umsetzen und nicht nur die gesetzlichen, sondern auch die privaten Krankenversicherungen an den Kosten beteiligen. Das heißt, da wissen wir schon, wer in dem Gesetzesvorschlag das nachgeben musste wahrscheinlich, weil wir wissen ja, dass die Privaten nicht zahlen müssen aktuell.
Sie wurden gefragt und können freiwillig mitmachen.
Genau. Dann eine Berufsgruppe, die bis jetzt noch keiner erwähnt hat, die Hebammen. Und zwar in der Geburtshilfe wollen sie attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen, um den Drift ins Ambulante, sage ich mal, zu verhindern, dass alle Hebammen ja aus dem Krankenhaus weggehen, in den ambulanten Bereich gehen und dort keine Geburtshilfe mehr leisten. Gerne auch dazu nochmal die Folge anhören. Liebe Grüße an die Josie. In den ländlichen Regionen wollen sie natürlich auch die Versorgung sichern und setzen dabei auch auf die guten alten Community Nurses. Das heißt, da wissen wir auch, dass bei dem Gesetzesvorschlag am Ende SPD, Grüne dafür waren, FDP dagegen. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht rausgeflogen. Dann wollen sie eine verlässliche und würdige Pflege. Die Pflege soll wieder bezahlbar werden. Sehr unkonkret. Außerdem wollen sie bei der Situation der Menschen nachbessern, wozu diese selber Angehörige und nahestehende Personen pflegen, wollen da natürlich kostenunterstützend tätig sein und wollen natürlich auch für Menschen, die sozusagen ihre eigene Arbeitszeit für Pflege von Angehörigen reduzieren, sozusagen eine finanzielle Unterstützung ins Leben rufen, um da sozusagen die entgangenen Einkünfte zu kompensieren. Vielleicht irgendwie über Rente oder sowas, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, was jetzt hier nicht genannt wird. Des Weiteren schauen sie auch natürlich auf die Pflegekräfte und gucken da natürlich auch auf die Arbeitsbedingungen und möchten dort, dass die Pflegenden, also die Pflegekräfte, wieder mehr Zeit für die Patienten haben. Und hier sollen sozusagen Fachkräfte, die aufgrund von der Überlastung den Job verlassen haben, wieder zurückgewonnen werden. Und zwar über eine sogenannte Rückkehroffensive. Sie sagen, Hunderttausende wären dazu bereit, wieder in dem Beruf zu arbeiten, wenn sich denn nur die Arbeitsbedingungen verbessern würden. Hier soll auch wieder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ins Zentrum gerückt werden, wie man da sozusagen die Leute zurückgewinnen kann. Und das ist wohl ein Riesenpotenzial, sagen sie zumindest. Und darüber wollen sie die Menschen, die die Pflege verlassen haben, wieder zurückgewinnen. Außerdem sollen auch wie bei der SPD die Ausbildungsbedingungen verbessert werden und auch für die Pflegeassistenz vereinheitlicht werden. Für die Pflegeberufe hatten wir es ja schon mal erwähnt, das wird ja schon vereinheitlicht. Es gibt aber auch viele Pflegehilfsberufe, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Und sie wollen die Dokumentationspflichten auch auf ein Mindestmaß reduzieren und damit die Pflegekräfte wieder mehr Zeit haben für den Beruf und den Menschen ins Zentrum rücken. Sie sagen aber nicht, dass das mit KI passieren soll. Dann wollen sie auch die solidarische Kranken- und Pflegeversicherung und sagen, dass es auch in den vergangenen Jahren einfach zu viele Kosten sozusagen den Versicherungen zugeschoben wurden, die man hätte aus Steuermitteln bezahlen können und wollen sozusagen damit die Krankenversicherung entlasten. Sie fordern auch dann ein einheitliches System und setzen sich auf dem Weg sozusagen hin zu einer Bürgerversicherung ein und wollen bis dahin sozusagen erstmal einen Finanzausgleich schaffen zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung, was wir auch ein bisschen auch von der Grünen schon von der SPD kennengelernt haben. Und was ich auch noch gut fand, was bis jetzt noch bei keinem drin stand, ist den Einfluss von Finanzinvestoren auf den Gesundheits- und Pflegemarkt wollen sie begrenzen. Ich glaube, das ist was wir noch nicht genannt haben, oder Julia? Mhm. Was, glaube ich, ganz gut ist, wenn man nicht versucht, Profit zu machen mit der Gesundheit von uns allen. Außerdem stehen sie für eine vorausschauende Gesundheitspolitik und wollen da wieder die Prävention ins Zentrum rücken und sagen auch nochmal, dass die Menschen nicht monatelang auf einen Psychotherapieplatz warten können und wollen da einen sogenannten Bund-Länder-Pakt für mentale Gesundheit machen, der jetzt aber auch nicht weiter konkretisiert wird. Außerdem wollen sie in Bezug auf die Arzneimittel einen Vorrat von Medizinprodukten und Arzneimitteln schaffen für sozusagen Katastrophenfälle, also kommende Pandemien oder Epidemien. Außerdem wollen sie das Cannabis-Gesetz, was sie natürlich selber mit verabschiedet haben, weiter behalten und wollen da den Prävention und die Informationen in Bezug auf die Missbrauch von Betäubungsmitteln ins Zentrum rücken. Dann gibt es noch einige andere Abschnitte, wo nochmal ein paar interessante Felder aufgegriffen werden. Einmal unter eine lebendige Demokratie für Selbstbestimmung. Hier geht es nochmal um das Recht zu einem sicheren und legalen Zugang für Schwangerschaftsabbrüche. Sie wollen, dass man selbstbestimmt entscheiden kann, ob ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird und das grundsätzlich natürlich außerhalb des Strafrechts geregelt wird. Außerdem wollen sie ein geschlechtergerechtes Gesundheitssystem erschaffen. Hierbei soll Forschung, Ausbildung und die medizinische Praxis für unter geschlechtsspezifischen Aspekten zur Verbesserung von Frauengesundheit erwirkt werden. Außerdem wollen sie Quoten schaffen, wo Frauen in Führungspositionen auch in Gesundheitsberufen berücksichtigt werden, was ich auch prinzipiell gut finde. Dann haben sie auch nochmal sich über die häusliche Gewalt geäußert und wollen das auch nochmal verbessern und hier auch nochmal Menschen, die jetzt vielleicht aus anderen Kulturkreisen kommen, das Angebot ausbauen und auch Menschen mit Behinderung und die halt Sprachbarrieren haben, da ins Zentrum rücken. Außerdem müsste auch die Justiz und die Polizei im Umgang mit diesen Problemfällen sozusagen geschult werden. Und wir finden einen Punkt wieder, den wir schon mal gehört haben. Sie wollen auch den Einsatz von elektronischen Fußfesseln möglich machen. Ich glaube, auch hier wurden wieder viele Punkte aufgegriffen in dem Programm. Wieder fand ich jetzt verhältnismäßig wenig Konkretes. Dafür vielleicht ein paar neue Themengebiete, die wir so noch nicht hatten. Wie siehst du es, Julia?
Ja, also ich finde, dadurch, dass sie auch Regierungspartei sind, ähnlich zu der SPD vor allem, das mit den Hebeamten finde ich gut, dass sie das nochmal extra aufgegriffen haben. Ich finde, das ist ja auch wirklich eine Problematik, auf die wir auch schon mal aufmerksam gemacht hatten und leider auch feststellen mussten, dass sich das ja eher zum Negativen dann weiterentwickelt hat, ja, als zum Positiven. Ja, prinzipiell viele gute Gedanken, aber was man halt draus macht, ist dann immer ein bisschen die Frage, ne?
Ja, aber was man ja auch mal sagen kann an der Stelle schon mal, ist ja positiv, wenn es auch eine große Überschneidungsmenge gibt.
Voll,
weil wir müssen uns ja auch in der nächsten Legislaturperiode, und ich habe jetzt währenddessen unten schon mal ein paar Punkte hingeschrieben und auch eine Tabelle ja gemacht gehabt, wo es Überschneidung gibt, damit wir auch positiv in die Zukunft blicken können und sagen können, da gibt es doch Mengen, wo man ansetzen kann, wo man das System vielleicht verbessern kann. Und damit zurück zu dir.
Dann, vorletzte Partei, wir haben es gleich geschafft. Ich hoffe, ihr seid alle noch mit dabei und
jetzt nochmal den Staubsauger rausholen und nochmal anfangen zu saugen, weil jetzt so lange wird es ungefähr dauern, eure Wohnung zu saugen. Die letzten zwei Parteien.
Also, wir kommen zur BSW. Eine, ja, relativ neu oder eine ziemlich neue Partei jetzt auch, die es schon laut der Wahlprognose ja aktuell in den Bundestag schaffen würde. Das Bündnis Sarah Wagenknecht gibt es jetzt seit Anfang 2024. Die Bundeskanzlerkandidatin ist die Namensgeberin Sarah Wagenknecht, die bis zum Oktober 2023 allerdings noch über eine sehr, sehr lange Zeit Bundestagsabgeordnete auch für die Linke war, die wir gleich zum Schluss noch einmal nennen werden. Und unter dem Wahlspruch "Unser Land verdient mehr" möchten sie ja Deutschland jetzt nochmal das deutsche Feld von hinten aufrollen. In a nutshell das Parteiprogramm: Unser Land braucht ein Revival seiner wirtschaftlichen Erfolgsmodells mit einem starken Mittelstand und sozialen Zusammenhalt. Im Vergleich jetzt zu den anderen großen Parteien ein bisschen kürzer gefasst gewesenes Wahlprogramm, es waren ungefähr 39 Seiten, aber auch hier gab es ein kleines Unterkapitel zum Thema Gesundheit und Pflege, Schluss mit Renditejagd und Zweiklassenmedizin. Zum einen möchte diese Partei auf jeden Fall die Fallpauschalen abschaffen, weil sie der Meinung sind, dass sie falsche Anreize in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Praxen oder auch in Pflegeeinrichtungen setzen. Und generell möchten sie auch Lauterbachs Krankenhausreform rückgängig machen. Ja, das ist dann schon mal auf jeden Fall ganz schön viel Arbeit, die sie sich da aufbürden möchten. Was man sich schon denken konnte unter dem Titel, es soll eine Bürgerversicherung eingeführt werden. Das heißt, es wird keine gesetzlichen und keine privaten Krankenversicherungen mehr geben unter dieser Partei. Und es soll eine Neuregelung der Vergütung dann für die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen geben. Zudem soll es eine strengere Regulierung der Arzneimittelpreise geben. Und man möchte dafür kämpfen, dass es eine bessere Kooperation der ambulanten und stationären Versorgung gibt. Die Hausärzte sollen hierbei die primären Ansprechpartner sein für alle Patientinnen und Patienten. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass zum Beispiel einzelne Leistungen aus den Katalogen der gesetzlichen Gesundheitsabsicherung dann wie zum Beispiel Zahnersatz und Sehhilfe vollständig erstattet werden sollen. Was ja zumindest heutzutage noch eigentlich immer ziemlich großen finanziellen Aufwand für viele Menschen bedeutet. Dann möchte die BSW mehr Medizinstudienplätze schaffen, um so dem Personalmangel entgegenzuwirken. Und man möchte auch mehr Pflegepersonal ausbilden und erwirken, dass auch die Bezahlung in diesem Bereich besser wird. Was sie sehr zynisch proklamieren, ist, junge Leute mit einem harten Numerus Clausus vom Medizinstudium abzuhalten und dann die Ärzte aus ärmeren Ländern anzuwerben, ist ein zynisches Politikprojekt.
Genau, und hier kann man auf jeden Fall mal dazu sagen, das ist natürlich nicht ganz korrekt. Das ist im Endeffekt zu wenig Plätze für zu viele, sondern es gibt im Endeffekt zu wenig Plätze für zu viele BewerberInnen, woraus sich ja immer der Numerus Clausus ableitet. Es gibt ja in dem Sinne keinen Numerus Clausus, sondern es gibt einfach, musst ja irgendeine Grenze ziehen, wann du jemanden zum Studium zulässt oder nicht. Du kannst natürlich wie in Österreich einfach einen Test einführen, aber am Ende des Tages
gibt Regularien.
Es werden sich automatisch immer Grenzen ausbilden und so. Natürlich beziffert man das am einfachsten über irgendwelche Schulnoten. Genau. Und am Ende des Tages ist es so, dass natürlich, was geschaut werden muss, ist natürlich die Absolventen, die dieses Studium machen und sich da lange Jahre durchqueren, überhaupt ins System kommen oder auch im System
bleiben
so wie wir.
Ja, ist so.
Hoffentlich noch ganz lang.
Ewig. Genau. Und zwei Punkte, die hier noch aufgegriffen werden unter diesem Kapitel, sind auch nochmal die Senkung der Eigenanteile bei Inanspruchnahme von Pflegeheimen, ne, wie wir es jetzt vielleicht auch in der SPD schon gehört haben, nur ohne klare Preis, ohne klares Preislimit. Und man möchte auch nochmal die Versorgung von Palliativmedizin und Hospizplätzen verbessern. Genau, also so viel eigentlich erstmal okay. Dann bin ich noch über etwas gestolpert, das mich dann doch etwas hellhörig hat werden lassen. Und zwar gibt es ein relativ großes Kapitel auch im Vergleich hierzu nochmal zum Thema Corona-Politik aufarbeiten und Unrecht wiedergutmachen. Und das ist schon harter Tobak, wenn man sich das durchliest. Denn letztendlich wollen sie die Millionen Menschen, die betroffen waren von psychischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Schäden und vor allem verursacht durch den Lockdown, Schulschließung, Geschäftsschließung, Berufsverbote, Impfzwang im Gesundheitsberufen und in der Bundeswehr eine Stimme geben. Und genau, außerdem wollen sie auch die Impfgeschädigten anerkennen. Ne?
Und da wissen wir ja schon, dass sehr wenig wir haben ja auch damals beim Impfen drüber gesprochen, guckt euch nochmal an, wie viel Impfschäden es ja wirklich gibt. Und das ist ja eins von 500.000 gewesen oder so. Ne? Ja,
also
das heißt, das sind 10 Leute.
Genau, und das, wie gesagt, muss man ja auch erstmal überhaupt richtig nachweisen können. Dafür soll es dann einen speziellen Untersuchungsausschuss geben, der dann auch die politischen Entscheidungsträger und Experten zur Verantwortung zwingt. Da tut uns der arme Christian Drosten schon ziemlich leid auf jeden Fall. Und das Infektionsschutzgesetz soll überarbeitet werden. Das heißt, da haben die gesagt, der Paragraph 28a des Impfschutzgesetzes soll aufgehoben werden. Da hatte ich nochmal reingeguckt, was das genau bedeutet. Und das waren vor allem diese kurzfristigen Beschlüsse, die durch den Bundestag dann getroffen werden können, dass es Kontaktbeschränkungen gibt oder auch Maskenpflichten, wenn es halt zu einer höheren Infektionszahl kommt. Dann soll es ein spezielles Corona-Amnestiegesetz eben geben für die ganzen armen Menschen, die unter den Corona-Maßnahmen zum Beispiel haben Bußgelder verbüßen müssen, dass die dann direkt wieder aufgehoben werden und nicht mehr erstattet oder zurückerstattet werden, wenn da Kosten fällig geworden sind. Und man möchte auch auf jeden Fall verhindern, dass man nochmal mit der WHO einen Pandemievertrag eingeht. Ja, also das muss man sagen, das fand ich dann schon richtig krass, ehrlich gesagt, was man sich da wieder, was man sich da einfach auf das Wahlprogramm geschrieben hat.
Ja, das ist, zielt natürlich ganz klar in die Richtung von einer Gruppe der Bevölkerung, die halt vielleicht über die Corona-Pandemie auch ein bisschen in etwas, sag ich mal, informativ schwierige Regionen abgedriftet sind.
Ja.
Also wo wir mit Halbwahrheiten arbeiten. Wir wollen nicht sagen, dass alles falsch ist, aber es ist viele Halbwahrheiten und viel Quatsch auch dabei.
Das muss man leider so sagen, ne?
So. Zu guter Letzt kommen wir dann nochmal zu der Partei Die Linken. Und zwar haben wir hier eine Partei, die ja auch kurz vor dem Aussteht vom Bundestag sozusagen auszuscheiden. Die sind ja jetzt aktuell nur noch eine Gruppe, seitdem halt viele BS-Wähler aus der Partei ausgetreten sind. Spitzenkandidaten, da haben sie ein Duo, nämlich Jan van Aken und Heidi Reichinek. Da muss ich erstmal gucken, wie die aussieht, weil ich die tatsächlich noch nie gesehen hatte, bis ich jetzt hier recherchiert habe. Das Motto, du verdienst mehr. Das Programm, ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie bei der SPD, muss ich auch leider an dieser Stelle nochmal sagen. Kein Inhaltsverzeichnis, war wirklich schwer zu lesen. Überall waren Zahlen an der Seite. Ich musste viel mit Steuerung F arbeiten, um die ganzen Punkte überhaupt zu finden. Und das ist dann natürlich so, die haben nochmal ein gekürztes Wahlprogramm, was so ein Doppelflyer ist, da kommt Gesundheitspolitik gar nicht vor. Aber ich habe es mir natürlich trotzdem angeguckt. Und sie fordern auch zuallererst eine Bürgerversicherung für alle. Das bedeutet, dass künftig alle Menschen entsprechend ihres Einkommens solidarisch in eine Bürgerversicherung einzahlen sollen. Die Trennung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung soll aufgehoben werden. Damit soll eine gleichwertige Behandlung aller Patienten erreicht werden und an dieser Stelle wird betont, dass es sozusagen, dass die Qualität der medizinischen Behandlung sozusagen keine Frage des Geldes sein kann. Also das heißt, wenn man mehr Geld hat, kann man keine bessere Versorgung bekommen, als wenn man wenig Geld hat, was natürlich prinzipiell erstmal sinnvoll erscheint, weil sowas wie Gesundheit. Außerdem haben sie dann auch einen Abschnitt bzw. ein Kapitel, was ich dann gefunden habe, Gesundheit und Pflege, Solidarität statt Wettbewerb. Hier ging es im Endeffekt über die Missstände im deutschen Gesundheitssystem und sie haben auch ein paar Reformvorschläge skizziert. Also erstmal Kritik am Status quo. Lange Wartezeiten, schlechte Arbeitsbedingungen und ein profitorientiertes Gesundheitssystem würden die Versorgung verschlechtern. Auf dem Land würde die Versorgung wegbrechen und unnötige Behandlungen sozusagen würden nur noch aus Profitgründen durchgeführt werden. Sie zielen auf ein solidarisches Gesundheitswesen und wollen halt, wie gesagt, die private Krankenversicherung abschaffen und dafür eine solidarische Versicherung für alle Einkommensarten einführen. Bei der Pflegeversicherung soll es keine Eigenanteile mehr geben und die pflegerischen Leistungen sollen alle vollständig abgedeckt werden und über die Kommunen finanziell sozusagen sollen vollständig abgedeckt werden und die Kommunen sollen finanziell entlastet werden. So ist korrekt. Außerdem wollen sie auch bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte und wollen auch ein bisschen ähnlich wie mit den Grünen eine Rückgewinnung durch der Menschen, die, sage ich mal, aus dem Beruf ausgeschieden sind und eine Ausbildungsoffensive starten. Außerdem wollen sie eine gesetzlich geregelte Personalbemessung und dieses Outsourcing abschaffen. Ich meine, das ist auch ein Thema, was wir noch nie genannt haben. Und zwar ganz viele Berufsgruppen im Krankenhaus sind ja nicht selber im Krankenhaus angestellt, sondern über Unterunternehmen. Das heißt zum Beispiel die Küche, wir haben ja über mal dieses Ernährungsthema gesprochen. Das heißt, die Küche kann quasi vom Krankenhaus outgesourced sein und über einen sekundären Dienstleister durchgeführt werden. Ähnlich häufig ja auch bei der Wäscherei oder sowas. Oder bei so Security Firmen.
Oder auch bei der Pflege.
Ja, genau. Oder auch bei der Pflege, genau. Und das wollen sie natürlich, diese Entwicklung wollen sie rückgängig machen. Und das wird ja auch zum Teil auch schon wieder gemacht. Dann wollen sie eine wohnortnahe Versorgung sicherstellen über Versorgungszentren. Haben wir auch schon mal gehört in anderen Programmen. Und die wollen auch die Fallpauschalen abschaffen und die Finanzierung über andere Abrechnungsformen sicherstellen. Außerdem wollen sie die Pflege generell reformieren. Das geht jetzt eher wieder um die private Pflege. Und zwar wollen sie da die pflegenden Angehörigen auch finanziell unterstützen und zeitlich entlasten und wollen da auch noch eine Regulierung treffen für die 24-Stunden-Betreuung und hier verbesserte Arbeitsbedingungen für ausländische Pflegekräfte durchsetzen. Shoutout an die Esther, die unseren Opa viele Monate und Jahre 24 Stunden gepflegt hat. Ich glaube, die hätte auch ein bisschen Entlastung, hätte ihr gut getan. Aber es ist auch wieder super schwer umsetzbar natürlich. Pharmapreise und digitale Gesundheit ist dann noch ein Thema. Und zwar geht es hier nochmal um die Regulierung der Arzneimittelpreise, bisschen ähnlich wie beim BSW. Und noch eine Förderung von der nicht kommerziellen Forschung. Das heißt, nicht alle Sachen, die erforscht werden, sollen darauf abzielen, viel Geld abzuwerfen hinterher in der Pharmaindustrie. Und sie wollen nochmal die elektronische Patientenakte verbessern und da im Endeffekt die Daten schützen und von der kommerziellen Nutzung sichern. Da werden wir euch ja dann bald in der Zukunftsfolge was zu sagen. Genau, relativ, also es waren relativ knapp zum Teil, aber ich finde, sie haben natürlich auch viele Punkte angesprochen, die wichtig sind. Da sieht man natürlich jetzt ganz klar, dass hier keine oder wenig Realpolitik dabei ist, bisschen wie beim BSW auch, weil das sind natürlich zwei Parteien, die wissen, selbst wenn sie im Bundestag kommen, werden sie nicht regieren und können natürlich dann viele plakative, große Themen ansprechen, ohne dass sie wissen, dass das jemals in die Tat umgesetzt werden wird.
Ja. Wenig direkte Ansprache irgendwie, hat man so das Gefühl.
Ja, also, ja das.
Ja. Ja. Wenig in die, also, ja, wie du schon meinst, es geht nicht wirklich ins Detail.
Ja, die viele
aber Nebelkerzen. Versuchen halt so groß alles ein bisschen abzudecken.
Genau, und so viele Nebelkerzen, die wir wissen, die wahrscheinlich alle nicht kommen werden. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall nochmal währenddessen ein paar Notizen gemacht und habe auch so ein bisschen eine Übersichtstabelle gemacht, wo ich nochmal ein paar Themen vielleicht herausstellen will. Weil wir wollen ja hier auch Brücken bauen. Wir machen jetzt, ich will ja den Parteien noch schon mal vorschlagen, was sie zusammen machen können, egal welche Koalition am Ende jetzt hier an die Regierung kommt. Und zwar, was ich rausgelesen habe aus vielen Parteiprogrammen, Pflege wird im Privaten geleistet werden müssen. Das heißt, wir werden unsere alten Family Members zu Hause irgendwie umsorgen müssen, mehr oder weniger. Gerade die Leute, die ein mittleres oder niedriges Einkommen nur haben, werden sich keinen Pflegeheimplatz leisten können unter den aktuellen Umständen. Das heißt, da könnt ihr doch schon mal ansetzen und da kann man auf jeden Fall, glaube ich, viel verbessern und auch noch jetzt gerade, vielleicht noch in der Legislaturperiode, ein bisschen an die Zukunft denken, da könnt ihr noch was machen. Also ran an die Buletten, oder Julia? Außerdem ein Themengebiet, was ich mir noch aufgeschrieben habe, die Prävention. Das hatten, glaube ich, auch viele drin, manche mit finanziellen Anreizen, manche ohne. Aber ich glaube, auch hier kann man das Gesundheitssystem einfach perspektivisch gut entlasten. Ich glaube, gerade das ist ein Bereich, wo man viel auch mit elektronischen Produkten arbeiten kann, mit KI, Fragebögen, was Apps. Weiß ich, Apps, Wearables und so weiter. Ich glaube, da kann man wirklich was machen. Außerdem haben viele Leute schon irgendwelche Watches und vielleicht auch irgendwelche Pulsgurte, die man ja auch für sowas schon nutzen kann. Was, glaube ich, auch alle eigentlich angesprochen hatten, ich glaube, bei der Linken habe ich es nicht gesehen, aber ist auch nicht so schlimm, die Psychotherapie und die Psychotherapieplätze, das scheint auch nochmal ein ganz vulnerables Thema zu sein, was die Parteien auch identifiziert haben und wo man auch noch ansetzen kann, glaube ich, bei den Apotheken. Auch ein bisschen vielleicht im Hinblick auf die Telemedizin, obwohl sich diese Verknüpfung jetzt nicht so wiedergefunden hat. Aber auch da, vielleicht lohnt sich da nochmal eine Folge, liebe Julia, kann man auf jeden Fall irgendwie Brücken bauen, würde ich mal sagen. Mhm. Wo es nochmal unterschiedliche Meinungen gibt, war ja nochmal ein bisschen bei der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung. Da haben auch viele Parteien, gerade aus dem linken und rechten Parteienspektrum, unterschiedliche Vorstellungen. Das heißt, da kann man sich wahrscheinlich eine Reform abschminken. Ich fand es ganz interessant, zum Beispiel auch, die CDU hatte sich jetzt gar nicht konkret zur Krankenhausreform geäußert, oder?
Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Also ich meine, so ein bisschen diese strukturellen Veränderungen oder diese strukturelle Leitung, die wollen sie ja, glaube ich, schon beibehalten. Auch ich glaube, dass das unumgänglich jetzt ist, mittlerweile ist allen bewusst. Ne? Und also so wie ich es verstanden habe, wollen die das ja schon beibehalten, dass man halt guckt einfach, dass man Spezialisierung schafft und halt trotzdem eine Grundversorgung eben durch vor allem Hausärzte oder auch sonst Verbünde von Praxen schaffen
möchte. Ja. Ne? Gut, also ich denke, man kann hier schon an vielen Punkten ansetzen. Auch, glaube ich, auch diesem Primärarztsystem. Das ist mit Sicherheit.
Ja, aber das hat die CDU, glaube ich, nicht gesagt.
Hat die nicht gesagt? Okay, gut. Aber ich verstehe, da muss ich sagen, das kann ich auch eigentlich nicht verstehen, weil ich finde, das ist wirklich logisch, gerade die Allgemeinmedizin fördern und schauen, dass der Sektorzugang einfach über diesen Mechanismus geregelt wird, über den Haus- oder Kinderarzt. Ja. Und da lieber die Leute besser ausbilden, dass sie es auch besser entscheiden können. Was über allem also, natürlich steht an dieser Stelle, oder wolltest du noch was sagen?
Ja, also sie sollen eine stärkere Steuerungsfunktion der Patienten übernehmen.
Ja, ja. Okay, da kann man doch mit arbeiten.
Ja,
ist also so. Von daher, das, weil wir werden jetzt mutmaßen ja jetzt mal auf den Zahlen, die wir da gesehen haben, dass die CDU wahrscheinlich Regierungsverantwortung übernehmen wird. Und damit kommt man ja auch mit den anderen Parteien, egal ob mit wem sie jetzt koalieren müssen, irgendwie, denke ich mal, hin. Und ich glaube, damit kann man auf jeden Fall was verbessern.
Ja.
Also, wir bleiben optimistisch, würde ich mal sagen, an dieser Stelle.
Hell yeah. Wir gehen auf jeden Fall wählen. Das ist das Allerwichtigste. Und das möchten wir auch allen, die uns jetzt heute zuhören, nochmal ans Herz legen. Genau. Am 23. Februar 2025 ist es soweit. Wer an dem Tag leider nicht vor Ort ist, Briefwahl beantragen. Genau. Und dann stimmt ab. Es gibt natürlich viele andere Themen, die Parteien natürlich auch auf ihren Wahlprogrammen haben. Das ist jetzt nur der gesundheitspolitische Ausschnitt, den wir euch gegeben haben. Aber gerade für alle Menschen, die auch vor allem in den Gesundheitsberufen arbeiten, doch auch wirklich wichtig und relevant.
Ja. Und was wichtig ist auch dieses Mal nochmal bei der Briefwahl, ist, man muss frühzeitig dran sein. Weil ich habe meine Wahlbenachrichtigung jetzt im Briefkasten gehabt, wie du schon?
Nee, ich hatte
und
keine.
Und heute ist der 19. Januar, wenn wir aufnehmen übrigens. Und für unseren Opa habe ich schon Briefwahl beantragt. Das geht nämlich tatsächlich digital in Darmstadt. Das habe ich da musste man nur die Adresse.
Das war letztes Mal aber auch so.
Okay.
Das habe ich auch gemacht von Opa letztes Mal.
Will es nicht jetzt mehr loben, als es verdient hat, aber da kümmert ihr euch drum, bitte. Guckt an eure Großeltern, guckt an pflegebedürftige Freunde und bekannte Leute, die keine Digital Natives sind, so wie wir, dass ihr das macht, weil am Ende zählt jede Stimme und jeden, den ihr motivieren könnt, zur Wahl zu gehen, das ist gut gemacht. Und an dieser Stelle kommen wir zum allseits beliebten Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Jingle noch abspielen kann, aber wir kommen jetzt zum Outro.
Jetzt hast du dir die Mühe gemacht, jetzt muss man den nicht auch anhören.
Ist so. Was immer noch ein gutes Thema ist, und ich weiß nicht, ob es alle schon gewusst haben, den Wahl-O-Maten zu benutzen. Hier kann man sich gut über Gesundheitspolitik informieren und ich hoffe, da wird es auch ein, zwei Fragen dazu geben und natürlich auch generell zur gesamten politischen Lage. Dieser Wahl-O-Mat wird dieses Mal erst ab dem 6. Februar freigeschaltet werden, weil die Zeit ist sehr knapp. Die brauchen recht lange, zum Teil habe ich gelesen, irgendwie 3 Monate, um diese ganzen Informationen zusammenzutragen und dann die Fragen zu erstellen, weil es muss ja auch die Partei was dazu gesagt haben.
Macht Sinn.
Und deswegen ist es nicht so einfach. Und zuständig ist dafür die Bundeszentrale für politische Bildung, die dieses Online-Tool zur Verfügung stellt und wir werden es auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und ich war jetzt am Wochenende beim Auswärtsspiel von Darmstadt 98 in Düsseldorf, da bin ich hingefahren am Freitag, 2:2 für alle, die es interessiert und es noch nicht wussten. Und da habe ich von einem Freund, der auf der Rückbank saß, ein Thema gehört, nämlich auch in Bezug auf den Wahl-O-Mat. Und da hat er gesagt, hey, habt ihr gehört, Chiago hat den Wahl-O-Mat erfunden oder ist irgendwie da mit involviert. Weißt du, wer Chiago ist, Julia? Nee. Du weißt nicht, wer Chiago ist?
Nee.
Chiago ist ein Rapper, ein Deutschrapper. Wurde ich doch heute schon... Es war heute eine Frage, als ich mit dem ärztlichen Kollegen auch
dachte,
wie gut ich mich mit Deutschrap auskenne.
Ja? Also da kann ich nur sagen, ich kenne mich gar nicht mit Deutschrap aus.
Auf jeden Fall ist es auch das ist nicht korrekt, diese Aussage, nämlich nicht Chiago hat den Wahl-O-Mat entwickelt, sondern Chiagos Opa, Nils Diederich, das ist nämlich ein Politikwissenschaftler, der war lange Jahre SPD-Mitglied und der hat den Wahl-O-Mat mitentwickelt. Und mittlerweile ist er arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Uni Berlin und er hat 2001 begonnen mit dem Projekt, was sich dann zum Wahl-O-Mat entwickelt hat. Und das Ziel war damals, junge Menschen, die sozusagen an der Bundestagswahl, die das erste Mal wählen, für die Wahl zu mobilisieren. Also Leuten einfach ein niedrigschwelliges Angebot zu machen, sich nicht, was wir ja gemacht haben, über diese hunderten von Seiten von diesen Wahlprogrammen beugen zu müssen. Und damals konntest du ja wahrscheinlich noch gar nicht alles online abrufen. Und wie gesagt, damit wurde das Projekt irgendwann von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert und ist dann heute der Wahl-O-Mat, den wir alle kennen und lieben. Und das ist der Opa von Thiago. Was ich auch noch erzählen wollte vom Wochenende, weil ich musste heute noch relativ viel für den Podcast machen, habe ich ja der Julia heute Morgen geschrieben, weil ich trinke ja aktuell keinen Alkohol. Ich sagte es in der letzten Folge. Und da wir auf Auswärtsfahrt waren, da wird ja immer mal das eine oder andere pilzbierartige Getränk im Stadion getrunken. Und wir waren danach noch in Düsseldorf in der Stadt unterwegs. Ein Freund von mir hat ein schönes Hotel rausgesucht. Wir kehrten abends zurück, um in das Zimmer zu gehen. Und die Karte ging nicht mehr. Wir kamen nicht mehr ins Zimmer rein. Und dann schritten wir zur Rezeption, sagten, ja, kann man bitte die Tür aufmachen. Und anscheinend ist es so in dem Hotel gewesen, wo ich war, dass man unten, wo dieser Chip ist, den man, wo man die Karte dran hält, da kann man, dieser Chip kann leer sein, der hat einen Akku. Und da muss man unten der kam dann hoch mit einem mobilen Akku, den man da unten reinstecken konnte, um die Tür zu öffnen. Und dann war aber dieser Schlitz, wo man quasi das Kabel anstecken konnte, verrutscht und man konnte das nicht machen. Und dann war der Mann nicht bereit nachts, weder er noch der andere Security-Typ, der noch mitkam, und das hat dann sehr lange gedauert.
Ernsthaft?
War nicht bereit, die Tür aufzubrechen, weswegen wir dann alle ohne unsere Sachen im anderen Zimmer übernachten mussten.
Ernsthaft?
Doch.
Alter, was ein Fail.
Aber als Belohnung war die Nacht umsonst.
Ernsthaft?
Ja, die Nacht war umsonst. Und wir haben 4 Flaschen Wasser noch bekommen von der Rezeption.
Mega.
Und Zahnbürsten.
Mit Sprudelwasser? Also mit Sprudel?
Ich habe ohne genommen.
Du hast ohne genommen.
Ja.
Sogar die Wahl. Toll.
Aber das wollte ich noch erzählen. Das habe ich mir extra für den Podcast aufgehoben.
Aber der kann so leer werden, weil ich habe das schon mal gehört, dass diese Karten sich auch manchmal entladen können, wenn die am Handy dran sind.
Ja, aber wir hatten 4 Karten und.
Okay, keine ging mehr.
Und das Witzigste war, wir waren, als wir mittags das da, oder als wir, bevor wir dann nochmal in die Stadt gegangen sind zum Abendessen, haben wir das Problem schon mal gehabt. Und dann hat die Frau das aber noch machen können und das aufgeladen. Und dann hat sie sich dieses Scheißding aber anscheinend, der hat so kurz geladen, dass das dann direkt wieder leer war.
Oh fuck, okay.
Und die Frau, die das gemacht hat, hätte uns natürlich da schon ein neues Zimmer geben können, weswegen wir dann auch
hättet ihr auch eure Sachen noch gehabt.
Ja, genau. Ja. Da waren wir da schon so abgefuckt, dass wir gedacht haben, aber ich habe ja nicht gedacht, die gibt uns ein neues Zimmer, habe ich gedacht. Also, wenn das jetzt ein Problem wäre. War es anscheinend nicht in ihrer Welt, in unserer Welt schon.
Schichtwechsel dann schon.
Ja, konnte ich morgens dann nichts für den Podcast machen und musste warten, bis wir dann über den Hotelmanager in unser Zimmer wieder konnten. In unser eigentliches Zimmer.
Mist.
Also, aber wenn ihr mal wieder Lust auf eine Übernachtung umsonst habt, dann fragt nach einem Zimmer mit einem fast leeren Türschloss-Akku.
Perfekt.
Nicht Akku.
Akku. Aha.
Gut, an dieser Stelle, liebe Julia, wie kann man uns denn erreichen, bevor am 6.2. die neue Folge rauskommt?
Genau, also für Tipps oder auch für eure Erfahrungen nochmal zur elektronischen Patientenakte, solltet ihr dann schon damit in Kontakt gekommen sein oder sie auf eurem Smartphone installiert haben, könnt ihr uns immer gerne über unseren Instagram-Account zukommen lassen, ams-podcast. Ansonsten, Felix leert auch regelmäßig das Postfach der E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast@gmail.com. Und das wären eigentlich erstmal die 2 gängigen Adressen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auch noch bewertet, sonst bei allen möglichen Podcast-Plattformen, wo ihr unseren Podcast hört. Gerne auch mal ein Sternchen dalassen, 1, 2, 3, 4 oder sogar 5. Wir freuen uns immer über euer Feedback und wenn ihr uns wieder zugehört habt.
Und an dieser Stelle machen wir den Outro-Song des heutigen Tags an und ich wollte das wieder unter einem gewissen Motto natürlich machen, deswegen habe ich mir gedacht, liebe Leute da draußen, die ihr noch im wenn ihr noch im Gesundheitssystem seid und die Rückkehroffensive der Grünen trifft, bleibt uns doch erhalten, aber vergesst niemals eine Sache, und zwar macht euch nicht kaputt, liebe Leute da draußen. Bleibt uns gewogen. Bussi Baba.
Kann ich ja meine Hausaufgabe schon mal erledigen und mich ein bisschen mit Deutschrap auseinandersetzen.
Ist auch.